It's time for Real Talks and Interviews with museum guides and curators. It's time to be interested and understand history in a fun way, just like you like it. Are you ready? Here we go.
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer des Museumspodcastes. Ich befinde mich heute direkt vor Ort in einem kleinen Museum in der Stadt Waldenburg. Die liegt 20 Autominuten von Chemnitz entfernt und mir gegenüber sitzt die junge Museumsleiterin Christina Ludwig. Die wird sich jetzt auch gleich selber vorstellen. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Nebengeräusche hört, möchte ich das nur einfügen. Hier wird kräftig gebaut, sie hat einiges in die Wege geleitet, also wundert euch nicht, wir sind mitten im Geschehen und wir nehmen euch da einfach gleich mal mit. So Christina, jetzt übergebe ich dir mal das Wort. Erklär uns noch ein bisschen, wer bist du, was machst du hier, warum machst du das eigentlich?
Also erstmal danke für das Gespräch. Ich freue mich immer, wenn ich etwas mitteilen kann über unser tolles Haus. Tatsächlich bin ich eher so durch Zufall auf das Haus gestoßen. Ich habe vorher bis 2015 in Baden-Württemberg gearbeitet, in dem goldenen Land der Museumsarbeit, ja, wo ganz viel möglich ist, und bin aber eigentlich, vielleicht hört man das auch, gebürtige Sächsin und bin daher 3 Jahre lang gependelt zwischen Baden-Württemberg und Sachsen. Und das war natürlich höchst strapaziös und deswegen habe ich mich so perspektivisch wieder so ein bisschen in die Heimat bewegen wollen und habe geguckt, was gibt's denn da eigentlich Schönes. Ja, ich bin eigentlich aus dem Vogtland. Da war gerade 2015 nichts zu holen, aber dann habe ich gesehen, oh, Waldenburg, das sagt dir doch irgendwas, und konnte mich dann ganz, ganz, ganz vage erinnern an die tiefsten Kindheitstage, an irgendwas Kurioses, Merkwürdiges, irgendwas habe ich mit diesem Museum verbunden. Und habe dann so ein bisschen gegoogelt und mir das mal angeschaut und war natürlich erstmal so ein bisschen verhalten. Oh, das ist ganz schön klein und ganz schön provinziell und die Homepage ist ja ganz furchtbar und auch sonst kann man ja kaum was davon lesen. Naja, aber mal einfach mal eine Bewerbung hinschicken, mal gucken, was bei rumkommt. Und ich wurde dann eingeladen hier nach Waldenburg und habe so ein bisschen auch zu meinen Visionen und Ideen geredet, weil mir schon klar war durch die ersten Sachen, die ich so gelesen habe, Mann, ich glaube, dieses Haus hat wirklich, wirklich Potenzial, weil da gibt es was, was eben nicht jede Stadt hat. Ne? Also die Stadtgeschichte, die hat irgendwie jeder, aber da gibt es was, was es irgendwie nur dort gibt, was immer sehr gut für ein Museum ist, wenn man dann Alleinstellungsmerkmal hat. Und wir haben uns so gut verstanden im Vorstellungsgespräch, dass wir uns einigen konnten. Und deswegen habe ich dann hier angefangen. Und das war eine wunderbare Phase für mich, weil ich jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit bekommen habe, ein Haus wirklich von Grund auf, und das meine ich ganz wörtlich, neu aufzubauen. Das heißt, wir haben dann gleich in den ersten Monaten, nachdem ich angefangen habe, angefangen hier das Haus zu beräumen und eine Kernsanierung einzuleiten. Das ist der zweite große Bauabschnitt gewesen, in dem wir hier wirklich die Erde rausgebuddelt haben und das Haus hatte gar nichts mehr, keine Wände, kein Fußboden, und das war für mich ganz toll und seitdem haben wir ganz umfangreich gebaut und ganz viel hier verändert in Waldenburg.
Das ist natürlich eine ganz schöne Mammutaufgabe, die du dir da vorgenommen hast, um nochmal auf das Sächsisch zurückzukommen. Mhm. Bei mir hört man es auch, ich komme auch aus Sachsen. Insofern sollte die Kommunikation zwischen uns stimmen und wir hoffen natürlich, dass uns auch die Hörer, die vielleicht eher Hochdeutsch gewöhnt sind, trotzdem gut gewogen sind und dranbleiben. Denn es wird auf jeden Fall noch spannend. Eine kurze Zwischenfrage, wie lange bist du da jetzt schon hier?
Jetzt im April sind es genau 2 Jahre.
2 Jahre.
Genau.
Und das wissen unsere Zuhörer ja nicht, obwohl du erst nur 2 Jahre hier bist, war das Museum in Waldenburg schon ganz schön oft in der Tagespresse gewesen. Also du hast da auch schon einiges in die Wege geleitet. Gerade heißt es hier in der Ausgabe vom 6.01.2017, die Welt schaut auf Waldenburger Sensationen. Und es ist wirklich eine Sensation, was du da an Land gezogen hast. Und es ist auch mit dem Grund, warum wir uns heute mal hier treffen, um uns darüber zu unterhalten, weil du da eine ganz schöne Summe Geld an Land gezogen hast. Magst du uns da ein bisschen was erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen
genau.
ist?
Genau. Also dazu muss man ein bisschen was zum Haus wissen. Die Besonderheit unseres Hauses liegt darin, dass wir Bestände haben, die eigentlich gar nicht in so eine kleine Provinzstadt gehören. Wir bewahren hier die eine der letzten und eigentlich die vollständig erhaltene barocke Gelehrtensammlung. Also das ist eine über 300 Jahre alte Sammlung einer Apothekerfamilie. Und wer schon mal was gehört hat von Wunderkammer oder Raritätenkabinett und da so vielleicht Bilder vor Augen hat von der Decke hängenden Krokodilen und ganz vielen komischen Nautilus-Pokalen und großen exotischen Schnecken und Kokosnüssen, also alles das, was auch im grünen Gewölbe steht zum Beispiel, das haben wir hier auch in Waldenburg. Und das ist eine sehr spezielle Voraussetzung, weil tatsächlich niemand das hier erwartet, zum einen, und weil man schon immer etwas Probleme hatte, in dieser kleinen Stadt damit umzugehen. Man wusste zwar, Mann, das ist irgendwie ganz schön besonders, was wir hier haben, aber so richtig was damit anfangen konnte man nicht. Und da wir nur ein kleines Museum sind, haben wir einfach keine Möglichkeit, wie das große Landeseinrichtungen haben, wo eigene Wissenschaftler da sind, dass wir uns an die Sachen ransetzen können und die erforschen können. Das heißt, mir war bewusst, unsere Sachen sind unglaublich wichtig für die Fachwelt. Und viele würden sich darauf stürzen, wenn sie es wüssten, wie schaffe ich es, dass die Leute das wissen, dass es hier das gibt. Und da kommen wir natürlich zu dem Schlagthema der Museumswelt jetzt gerade, nämlich Digitalisierung. Ne? Es gibt einige, die sind sehr weit damit, andere, die fangen gerade erst an. Wir gehören zu den Letzteren, also das heißt, wir fangen gerade erst an, so ein bisschen. Und hier ist eben jetzt die Sache gewesen, wir sind ein sehr kleines Museum, haben aber unglaublich viele Objekte. Also wir haben im Obergeschoss, im historischen Kabinett, auf wenig Raum, knapp 200 Quadratmeter, 30.000 Objekte. Das ist eine unglaubliche Menge. Und um so etwas zu digitalisieren, muss man das einfach in kleine Häppchen verpacken. Und da kam ein ganz witziger Zufall, nämlich im Sommer jetzt 2016. Ich bin schon längere Zeit Abonnentin des Newsletters vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das habe ich auch schon mitgebracht aus meiner alten Arbeit. Ich lese das eigentlich eher so nebenbei, um ein bisschen zu schauen, was ist so gerade am Laufen. Das war aber nie so wirklich relevant für mich, weil ich eben ich bin ja nur eine kleine Kommune und wir haben nichts Modus war. Und da kam dieser Newsletter im Sommer, wo das Bundesministerium eine neue Förderrichtlinie bekannt gemacht hat und die nannte sich E-Heritage, also übersetzt digitales Kulturerbe. Ja? Und das Programm, das fing an mit, ja, wir würden gerne Projekte unterstützen, in denen es darum geht, wirklich relevante Kulturgegenstände zu digitalisieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und ich hatte dann so einen ganz lustigen Gedankengang, weil ich erst dachte, mein Gott, das passt ja wunderbar, und sofort direkt im Anschluss, auf gar keinen Fall kannst du das hier machen, weil das ist viel zu groß und Bundesmittel und um Gottes Willen, und habe es dann weggelegt auf den Stapel. Aber immerhin habe ich es ausgedruckt und auf meinen Ablagestapel gelegt. Und ich bin sehr gut vernetzt hier in Waldenburg. Das ist auch ein Arbeitsprinzip von mir. Ich kommuniziere ganz, ganz viel mit den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden und auch mit anderen Museen, um sich auszutauschen, um neue Ideen zu entwickeln. Und in diesen Gesprächen, wo ich das erwähnt hatte, kam immer wieder, Mensch, mach das doch einfach mal. Probier das doch. Dein Museum hat so Potenzial und deine Bestände haben Weltrang. Also das kam auch wirklich immer wieder aus den staatlichen Kunstsammlungen, Weltrang. Ne? Und da habe ich mir gedacht, na gut, probierst du das jetzt. Das war natürlich am Anfang ein bisschen blauäugig, weil ich habe tatsächlich etwas den Papierkrieg einer Bundesförderung unterschätzt. Die Antragstellung war nicht so einfach, gerade auch, weil wir eben ein Sonderfall sind. Also Diese Bundesprojekte sind eigentlich ausgelobt, beziehungsweise gar nicht so sehr, die sind eigentlich für alle ausgelobt, aber leider werden die immer nur in Anspruch genommen von Universitäten und Forschungsmuseen und ganz großen Landeseinrichtungen. Und deswegen ist die ganze Förderangelegenheit, die ganze Organisation nur dafür ausgerichtet.
Also und deswegen hast du dann auch gedacht, da haben wir hier als richtig, kleines Provinzmuseum
genau,
keine Chance.
Genau, und weil es eben schon losging in diesen ersten Unterlagen, ne, wie viel ist Ihr Eigenanteil, was können Sie, welche Wissenschaftler stellen Sie für das Projekt und so. Und ich habe dann in der Antragstellungsphase wirklich erheblich viel Gespräche, Telefonate geführt mit dem Bundesministerium, die auch für das Ministerium sehr schwierig waren, weil die mir nie Antworten geben konnten, weil sie das selbst noch nie hatten. Die erste Reaktion nach Antragstellung war ein Anruf, wo gesagt wurde, wir haben noch nie einen Antrag so einer kleinen Kommune bekommen. Wir freuen uns aber unglaublich, auch weil Ihr Antrag, weil wir das sofort rauslesen konnten, weil der Potenzial hat. Aber Sie müssen nacharbeiten.
Darf ich eine ganz kurze Zwischenfrage stellen, auch für mich und für die Hörer zum besseren Verständnis? Es steht und fällt dann aber auch mit demjenigen, der das Museum leitet. Wenn du jetzt dich hättest nicht durchgerungen, hättest die E-Mail auf deinem Ablagestapel gelassen, wäre das nicht zu dem Antrag gekommen.
Richtig.
Demnach auch nicht zu diesem Wunder, kann man fast sagen.
Genau. Ja, das, wie das so bei ganz vielen kulturellen Sachen ist, es hängt tatsächlich immer an Persönlichkeiten und natürlich an der eigenen Überzeugung an der Sache. Ja? Also wenn man so schon sehr groß überzeugt ist von einer Angelegenheit, hat man viel mehr Potenzial, um dieses Projekt auch in die Wege zu leiten und auch zu vermarkten und an den Mann und an die Frau zu bringen. Also ich merke das ja immer wieder, dass das die halbe Miete ist, wenn man mit Begeisterung jemanden etwas nahe bringt und dann wirklich sagt, wisst ihr, was ihr hier habt, dass dann Entscheidungen viel leichter fallen jetzt, ne? Auch gerade auf politischer Ebene. Und das Projekt war für uns eine ganz tolle Chance, weil wir hatten dadurch die Möglichkeit, einen unserer wichtigsten Bestände, also wirklich den wichtigsten mit rauszusuchen, nämlich unsere, wir nennen das die Kunstsachen. Das klingt erstmal komisch, Kunstsachen, das ist aber ein historischer Begriff unserer Apotheker. Die haben vor 300 Jahren alles, was so Gemälde oder kleine Figürchen oder ganz komische, ganz neue Erfindungen wie ganz eigentümliches Porzellan von einem Herr Böttger aus Dresden, gerade ganz neu erfunden, oder mit Gold eingefärbte Gläser, das hatten die alles in ihrer Apothekensammlung und haben das gelistet unter der Rubrik Kunstsachen, obwohl sie eigentlich eher so ein Naturalienkabinett hatten, also eher so Tiere und Pflanzen, aber die Kunstgegenstände hat die interessiert. Und hier in Waldenburg wusste man nie, was damit anzufangen. Da waren auch ganz viele Sachen aus Elfenbein, sodass die immer eher stiefmütterlich behandelt wurden. Und im Antrag bin ich dann so vorgegangen, damit es nicht so abstrakt klingt, habe ich einfach mal drauf losgeschrieben, was mir so alltäglich hier passiert. Und ein Beispiel war, dass eine Forscherin aus Amerika angefragt hat, ich habe gehört von jemand, der kürzlich bei Ihnen zu Besuch war, das war so eine kleine Exkursionsgruppe, dass es bei Ihnen Elfenbeinfigürchen gibt. Und ich untersuche die gerade und können Sie mir mal Bilder schicken von denen? Und ich dann hier so ganz schnell rausgesucht, was wir so haben und auch nochmal schnell hoch zur Vitrine und ein paar Bilder gemacht mit der Kamera und schicke sie ihr so. Und dann kommt so 2 Wochen später die Antwort, ja, ganz toll, aber ich brauche irgendwie detailliertere Bilder und mehr und ich muss reingucken können und dazu muss man eben wissen, solche Forscher, die zum Beispiel an solchen Elfenbeinanatomien sind so kleine Figürchen von einem Mann und einer Frau und da kann man dann den Bauch aufklappen und alle Organe, die aus Elfenbein gedrechselt sind, rausnehmen. Aha. Und die Experten, die untersuchen zum Beispiel, wie die Kniescheiben gestaltet sind und am Beispiel der Kniescheiben können die das dann irgendwelchen Künstlern zuordnen. Und das ist mir egal, was für Fotos ich mache, einfach nicht möglich, ihr das zu vermitteln. Und dazu habe ich dann geschrieben, wir sind hier in der sächsischen Provinz und wir haben nicht mal mehr einen Bahnanschluss. Selbst wenn sie es wollte, wir sind einfach schlecht zu erreichen. Und deswegen brauche ich diese Mittel, weil ich gerne meine Objekte allen zugänglich machen will, egal wo auf der Welt sie sitzen. Und der zweite Punkt ist, ich habe aber kein Geld, um das selbst mitzutragen und habe das aber auch argumentativ unterfüttert, dass das hier schon ein unglaubliches Signal von der Stadt ist, dass sie dieses Haus auch hauptamtlich betreibt. Es gibt ja ganz viele Kommunen, die sind größer und haben eine ehrenamtliche Leitung, und dass das schon richtig viel Investition von der Stadt ist und dass das einfach nicht in diesem Fall zu den Kernaufgaben gehören kann, ein Digitalisierungsprojekt mitzutragen. Und deswegen habe ich mich getraut, die 100% Förderung reinzuschreiben. Und
also das
hat funktioniert.
Wirklich, genau. Dass du denen das auch so,
ja, ich habe das begründet,
erklärt hast. Ich muss meinen Zuhörern das mal mit einem Augenzwinkern mitteilen. Es ist schade, dass wir hier nicht filmen, wenn ihr sehen würdet, wie die Museumsleiterin hier gestikuliert. Dann muss man sagen, das war klar, dass sie das Geld holt, weil sie ist selber so begeistert von der ganzen Sache. Und ich denke, du steckst auch Herzblut rein. Ne?
Ja,
es ist nicht,
man
dass
muss,
du sagst, ist mein Job, ich gehe jetzt hier auf Arbeit, arbeite die Zeit ab
für
und
mich,
dann bin ich wieder zu Hause.
Genau, das ist aber auch ein Grundverständnis, was mir immer wieder auffällt, dass die Museen, in denen es nicht so läuft, das sind die Museen, wo Leute drin sitzen, die nur einen Beruf machen, aber nicht die Berufung dazu haben. Man muss das wirklich leider mit Leidenschaft vorantreiben, weil Kultur einfach ein gefährdetes Milieu ist. Es ist nun mal so, das ist kein Geheimnis, und ich kann das auch verstehen, wenn man in einer klammen Haushaltslage ist, muss man eben an die Sachen rangehen, die freiwillige Leistungen sind. Und deswegen muss man das einfach mit Leidenschaft betreiben, um auch das Grundverständnis herzustellen, warum wir das hier machen. Dass das hier keine Luxuseinrichtung ist, sondern dass hier wir wirklich wichtige Arbeit leisten und dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, dass wir hier das bewahren, unser kulturelles Erbe, und eben auch zugänglich machen, ne? Möglichst barrierefrei. Und für mich ist eben eine Barriere schon die Distanz. Ja? Und deswegen finde ich die Digitalisierung so wichtig, und deswegen war ich auch unglaublich glücklich, als wir den Zuschlag bekommen haben. Das ist für uns ein ganz wichtiger Schritt. Das ist zunächst jetzt erstmal nur ein Digitalisierungskonzept, aber das ermöglicht uns einfach eine perspektivische Entwicklung. Wo wollen wir hin? Was ist überhaupt bei uns technisch möglich? Was ist das Beste für unsere Objekte? Und wir haben eben die Möglichkeit, hier Experten ins Haus zu holen, uns zu vernetzen und das weiter bekannt zu machen.
Bevor wir direkt mal auf das kommen, dass Experten ins Haus kommen, wie das abläuft, wie lange hast du eigentlich diese nervenaufreibenden Antragsamtsschimmel vor dir hertreiben müssen?
Also das waren schon, das war halt immer so phasenweise. Es ging immer, ich habe immer was eingereicht und dann kam zurück, geht so nicht, musste neu machen. Und dann ist es einfach auch so, dass diese Bundesmittel, die arbeiten alle mit ganz, ganz komplizierten Antragsportalen, ja, wo es immer mindestens 50 Auswahlmöglichkeiten gibt für irgendwelche Ausgaben und Finanzsachen und man überhaupt nicht weiß, wo man was eintragen soll. Und weil wir eben hier diverse Sonderfälle haben, weil eben normalerweise das Programm so ausgelegt ist, dass eigene Mitarbeiter dafür freigestellt werden, was hier einfach nicht geht, weil wir nur eine wissenschaftliche Mitarbeiterin haben. Und daher müssen wir jemanden externen ranholen, was dann normalerweise dann ausgeschrieben werden muss, was aber auch nicht geht hier, weil wir die ganze Logistik nicht haben. Und deswegen war das ein etwas langwieriger Prozess. Aber wie man sieht, hat sich die Geduld, also auf beider Seiten, also ich glaube auch, dass die Projektträger, die das da bearbeiten musste, hatten auch sehr viel Geduld mit uns, weil wir das immer wieder nacharbeiten mussten, weil bei vielen Sachen musste ich auch erstmal recherchieren, was wollen die jetzt eigentlich von mir, ne? Wenn es um irgendwelche Finanzsachen geht, weil ich keine Ahnung hatte. Aber das ist ganz toll, und es soll eigentlich auch so Signalwirkung sein. Also das ist mir immer ganz wichtig. Deswegen habe ich da auch eine ganz groß angelegte Pressekampagne draus gemacht mit der Deutschen Presseagentur. Also dieses Projekt wurde in fast allen Bundesländern bekannt gemacht. Von Mecklenburg-Vorpommern bis weit nach Thüringen. In der Thüringer Landeszeitung waren wir drinnen. Nicht um uns selbst zu beweihräuchern, sondern um kleine Mini-Museen, wo ich in dieser Phase war, ach nee, das ist nichts für mich, zu motivieren. Man hat durchaus eine Chance. Die freuen sich, die großen Geldgeber, wenn sie mal was fördern können, was kleiner ist, und wenn der Antrag auch gut ist, weil viele kleine Museen haben unglaubliches Potenzial, aber die getrauen sich dann nicht, weil sie sagen, wir sind klein und aber man hat wirklich die Chance, und ich kann nur jeden ermutigen, manchmal sich etwas zu getrauen, obwohl man im ersten Moment denkt, nee, das ist nichts. Ne? Also,
es schien ja für dich auch aussichtslos, aber du hast dich dann auch ein bisschen mit Zuspruch von anderen dann ja. da durchgebissen.
Also tatsächlich habe ich das mehrmals gehört. Verlass dich nicht da drauf und ne, das darf man nie. Und es wurde immer so ein bisschen belächelt, als ich das dann hier auch so ein bisschen rum erzählt habe, dass ich da drauf hoffe. Aber das war natürlich auch ein schöner Überraschungseffekt, als es dann geklappt hat. Ne?
Das ist natürlich eine super Motivation. Ja. Ne? Und jetzt wollte ich noch mal zu dem Projekt selber kommen. Mhm. Wenn das jetzt heißt, es soll digitalisiert werden, kommen auch Fachleute hierher. Mhm. Weißt du schon, wie das ungefähr ablaufen wird?
Da das Projekt jetzt erst heute losgegangen ist, also unser Projektzeitraum ist der 1. Februar bis Ende Oktober, sind wir jetzt noch nicht so ganz strukturiert in der Planung, aber es soll auf jeden Fall so sein. Es gibt ja mittlerweile tatsächlich in Deutschland einige Lehrstühle, die sich damit beschäftigen. Es gibt da einfach auch Koryphäen auf dem Gebiet und die würden wir gerne hier einladen nach Waldenburg, auch um denen einfach unser Haus zu zeigen, weil das immer ein schönes Erlebnis ist. Und von denen würden wir dann einfach gerne Meinungen einholen, wie würden sie rangehen an die Digitalisierung, was bieten sich für Kooperationspartner an, was ne, für Hinweise. Also es geht im Prinzip, das ist übrigens ein Arbeitsmotto von mir, um Kompetenz-Sharing. Ja? Also um das machen zu können, muss man erstmal die Erkenntnis haben, ich kann nie alles wissen. Es gibt keinen Mensch auf der Welt, der alles wissen kann. Und man muss bereit sein, gerade in einem Museum Menschen die Möglichkeit zu geben, mit ihrer Kompetenz einzubringen, wenn man die lässt. Dann hat man richtig gute Möglichkeiten. Aber viele Kulturinstitutionen tun sich noch etwas schwer damit, Fremde in ihre Arbeitsgebiete schauen zu lassen und sich von anderen was sagen zu lassen, was ich sehr schade finde.
Da ist ja eine kleine Stadt hier auf einem mega großen und guten Weg.
Das hoffe ich auch, ja. Also für mich ist es immer ganz, ganz wichtig auch, dass meine Kommunalpolitik das mitträgt. Deswegen gehe ich relativ häufig in den Stadtrat, was auch für meinen Stadtrat neu war. Aber das zeigt sich einfach, das ist ein super Schritt, was für mich auch ganz wichtig ist, weil wie soll ein Stadtrat über etwas entscheiden, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht, ja? Und erst die Direktkonfrontation mit eben so, wenn ich mal sage, Mann, da gibt es Wissenschaftler, die fliegen aus London und Sydney ein, nach Waldenburg, nur um das zu sehen. Und die bekommen hier Herzinfarkte und Tränenanfälle. Es ist tatsächlich so gewesen. Ich hatte einen, der letztes Jahr, der ist niedergekniet vor einem Objekt, weil er sowas nur einmal auf der Welt sieht, nur hier in Waldenburg, ja. Und das einfach, das erzähle ich auch gerne, damit die das einfach mal auch erleben und ich das, die Erlebnisse auch gerne teile, damit denen das bewusst wird, was es hier gibt, ja.
Also hast du die Feststellung selber auch gemacht, dass manchmal die Besonderheit selber hier vor Ort gar nicht so erkannt wird, was für Pfunde Waldenburg hat?
Ja.
Man muss nur damit wuchern, aber
genau.
Das ist noch nicht von jeder Stelle erkannt.
Ja.
Also musstest du dich da auch so gegen vielleicht, lass mal so, wie es ist, ein bisschen durchsetzen oder
ja.
Hast du sofort alle hinter dir gehabt?
Also ich muss wirklich sagen, der Widerstand ist hier unglaublich gering gewesen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Dass man sich ein bisschen schwierig tut, ist einfach ein historisches Problem unseres Kabinetts, weil wir hier eben ein Sonderfall sind. Es ist nicht nur für Experten ein bisschen undurchsichtig, sondern tatsächlich auch für jeden Museumsbesucher, weil wir sind ja bekannt als Museum im Museum. Bei uns hat man die Möglichkeit, wenn man reingeht in die Ausstellung und man läuft über knarrende Dielen, man schaut in Vitrinen, deren Gläser ganz komisch sind, die sind so milchig und sehen ganz komisch aus. Die Objekte wackeln in den Vitrinen. Man kann überhaupt nichts sehen, weil alles so dunkel ist und dann sind da ganz viele Rechtschreibfehler auf den Objektschildern und die verstehen das auf den ersten Blick ganz schwierig. Weil das eben so ist, dass unsere Ausstellung sich in den wesentlichen Zügen so zeigt wie vor 160 Jahren. Die wurde nie wirklich wesentlich überarbeitet und Deswegen ist das irgendwie so, naja, das sah schon immer so aus und das war schon immer so und ja, das lassen wir einfach mal so, wie es ist. Ne? Und da brauchen wir jetzt auch nicht dazu zu forschen oder keine Ahnung. So. Und das hat sich irgendwie so verinnerlicht und es ist so verwachsen, dass das schon am Anfang, fand ich, so ein bisschen für den einen oder anderen Kulturschock war. Ne? Auch so ein bisschen Ungläubigkeit. Ne, das kann doch nicht sein, was die uns da jetzt erzählt. Ja. Aber das hat dann tatsächlich funktioniert mit wieder Netzwerken und Kompetenzsharing, weil ich bin dann die Taktik gefahren, ist ja klar, ich wäre genauso, wenn da jetzt so eine neue Museumsleiterin kommt und mir was vom Pferd erzählt, pff, aber wenn die neue Museumsleiterin kommt und dann hat die den Direktor von Schloss Friedenstein Gotha mit dabei und den Direktor vom Mathematisch-Physikalischen Salon um Zwinger und die Direktorin der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen in Sachsen und die sagen alle, wisst ihr denn, was ihr habt? Dann glauben die das einem, ja. Und es ist ganz wichtig, sich zu vernetzen und sich auch Meinungen einzuholen. Also es passiert hier ganz oft, fast täglich, dass wenn ich mit einer Sache unsicher bin, dass ich irgendjemanden anrufe und sage, wie würdest du da vorgehen? Und das ist einfach so. Und das muss man sich auch getrauen. Und nur so kann man ein Haus wirklich auch erfolgreich in die Zukunft bringen, ja.
Also hast du nebenbei, wohlgemerkt, in Anführungszeichen, jetzt auch noch die Mammutaufgabe, Rechtschreibfehler zu beseitigen, vielleicht die mit Vitrinen auf Hochglanz zu bringen, ist das auch?
Nein.
Gehört das zur Planung oder
nein,
sagst du,
also,
nein, da lasse ich das so?
Genau, das, selbst wenn meine Planungen so wären, ich darf es nicht, weil wir haben hier mal wieder einen in Deutschland fast einmaligen Sonderfall. Weil unser Museum so besonders ist, wurde es 2009 als Volldenkmal deklariert. Das heißt, nicht nur unsere Außenhülle, wie das sonst der Fall ist, eine Fassade, ein Gebäude steht unter Denkmalschutz, sondern unsere Ausstellung steht komplett unter Denkmalschutz. Jede Objektbeschriftung, jedes einzelne Objekt. Und das ist eigentlich tatsächlich meine Kernprojekt hier, an dem ich arbeite, was noch viel größer ist als dieses Digitalisierungsprojekt. Und zwar die unglaubliche, auch am Anfang eine große geistige Aufgabe, wie schaffe ich es, dass der Besucher die Erlebnisse hat, die er hat, wenn er mit mir durchs Kabinett geht und ich ihm die unglaublichen Geschichten von diesen Alchemisten und Experimentierern und alten Apothekern erzähle, die er nicht lesen kann in der Ausstellung. Wie schaffe ich das, dem das zu erzählen, aber ohne auch in der Ausstellung was zu verändern und ohne da Technik reinzubringen und ohne irgendwie das Raum, den Raumeindruck zu zerstören. Und das hat mir große Kopfzerbrechen bereitet und ich bin dann zur Sächsischen Landesstelle für Museumswesen mit einer Idee, einer etwas älteren Idee, die aber schon lange wieder in der Schublade lag, damals auch initiiert von der Sächsischen Landesstelle, nämlich die Idee, dass man einen Großteil des Hauses beräumt, nämlich den Teil für die stadtgeschichtliche Ausstellung. Und das ist bei uns das gesamte Erdgeschoss. Und dieses Erdgeschoss verwendet für eine kommentierende Ausstellung. Das ist das Prinzip, das kennt jeder, der schon mal im Zwinger war, das Prinzip des historischen und neuen grünen Gewölbes. Denn das ist so gut gemacht, dass keinem Besucher, wenn er durch das historische grüne Gewölbe läuft, keinem Besucher fällt auf, dass alle Highlights weg sind. Alles fehlt, ja, weil das alles oben steht im Zwinger. Und genau das wollen wir auch machen. Wir wollen nicht eingreifen in das Kabinett. Es wird ein Raumgefühl geben, es wird überbordende Objekte geben. Aber zwischendrin greifen wir uns die wirklichen Highlights raus. Die Objekte, die uns unglaubliche Geschichten erzählen. Von Weltumsegelungen, von ganz verrückten Geschichten. Und die nehmen wir runter und die lassen wir im Erdgeschoss mit viel moderner Technik erzählen. Also wir werden uns dort richtig austoben. Das soll eine, wir nennen das Begleitausstellung sein, die nicht in Konkurrenz tritt zum Obergeschoss, sondern das ist eine Begleitausstellung. Die wird vollkommen anders sein, aber sie wird immer wieder zwischendrin verweisen, Achtung, vergiss nicht, im Obergeschoss kannst du etwas erleben, was du nur in Waldenburg in Deutschland kannst. Ne, dieses Ensemble gibt es nur einmal mit diesem Alter in Deutschland. Ne? Und das ist das Projekt, wo wir aktuell ganz intensiv dran arbeiten.
Also, ja. Hast du dadurch die Chance, trotzdem das Museum digital zu machen, modern zu machen,
genau.
Obwohl die Ausstellung, wie sie momentan im Obergeschoss ist, komplett unter Denkmalschutz steht, wo du ja nicht eingreifen darfst.
Genau.
Ne? Das weiß man ja, das sind die Hürden ja in Deutschland so hoch, ne, dass fast Staubwischen schwierig wird.
Ja.
Ne? Aber so ist ja doch die Möglichkeit wirklich gegeben, da das Museum auch digital ans Netz zu bringen.
Genau, wir wollen also damit auch einfach neue Zielgruppen uns erschließen. Es ist ja nun mal kein Geheimnis, auch die Zielgruppe des Podcasts ist ja recht jung, dass junges Publikum gerne tiefer eintauchen will, gern was machen will. Alle Sinne sollen angesprochen werden und da werden wir intensiv drauf eingehen. Wir werden versuchen, wirklich so zielgruppenspezifisch, aber auch unglaublich weit gefächert unten zu arbeiten. Also es wird wirklich für alle alles Mögliche geben. Es wird viel sich bewegen, es wird viel zu ausprobieren zu sein, es wird viel für die Sinne sein, zum Hören, zum Riechen, zum Sehen. Und wir sind da ganz frohen Mutes. Dieses Projekt haben wir sehr professionell angegangen, auch wieder als Signalweisung für andere Museen. Das ist sozusagen soll eine Handlungsanleitung sein und eine Motivation für kleine Museen, wie man sowas professionell angeht, dass man nicht sagt, ja, ich stelle jetzt das Objekt da und dann mache ich dann das zu tun. Das mache ich jetzt einfach so, sondern wir haben uns überlegt, was wäre sinnvoll. Und mit diesem Konzept haben wir dann eingeladen zu einem wissenschaftlichen Workshop. Das war jetzt im Sommer 2016 und da haben wir uns wirklich die Besten der Besten der Besten geholt. Ja, also wir haben ja hier eine ganz berühmte Humanpräparate-Sammlung, also kleine Babys im Glas, im Alkoholglas. Die wird sehr speziell und wird aber auch ganz häufig hier direkt angesteuert. Und es ist aber ein Thema, was sehr aktuell ist, nämlich Umgang mit menschlichen Überresten im Museum. Da gibt es ethische Richtlinien und Denkmalschutz hin oder her, die müssen wir einhalten. Und wir haben dazu Ideen entwickelt und sind dann direkt mal an den Direktor des Medizinhistorischen Museums in Berlin getreten und haben gesagt, Herr Professor Dr. Schnalke, Sie müssen unser Konzept kommentieren. Ja, ist das gut, was wir vorhaben? Ist das sinnvoll? Und so haben wir das mit allen Teilen gemacht, die unsere Begleitausstellung beinhaltet. Für jede Thematik haben wir uns Leute eingeholt. Zum Beispiel haben wir eingeladen die Vorsitzende des Arbeitskreises Naturkundliche Museen im Museumsbund im Deutschen, die Dr. Stoll. Und die haben das dann kommentiert und wir haben dann wirklich ganz umfangreich nochmal umgearbeitet. Und somit haben wir ein recht konkretes Konzept, wo wir auch sagen können, das ist etwas, was auch abgesegnet ist. Und damit haben wir dann jetzt im Herbst einen ganz, ganz tollen Gestalterwettbewerb durchgeführt. Es war unglaublich erkenntnisreich, weil natürlich hat man ja schon so eigene, es baut sich ja schon so ein bisschen was zusammen im Kopf, wenn man so ein Konzept schreibt, wie kann das aussehen, ne? Vielleicht da irgendwie eine zweite Etage oder eine Empore oder ne, kann man da irgendwie was Rundes machen oder dreht sich da irgendwas? Und es war ganz toll, in dem Gestalterwettbewerb zu sehen. Drei Büros haben hier ihre Konzepte vorgestellt, wie verschiedenartig man das auch umsetzen kann. Ja, unser Raum ist ja sehr speziell, um den es geht. Das ist die alte Wagenremise bei uns im Erdgeschoss. Der Raum hat eine 6 Meter hohe Decke, ja, also das ist riesengroß hoch. Keine Zwischenwände und ist 200 Quadratmeter groß, also eine große Halle, ja, und mit einer ganz spezifischen Architektur. Und es war unglaublich spannend zu sehen, wie die Architekten dort ihre verschiedenen Konzepte reingebaut haben. Und ich bin unglaublich glücklich, auch weil ich mich getraut habe, die Jury ganz bewusst aufzubauen, in dem sehr viele Stadträte dabei waren. 3 Stadträte und der Bürgermeister und auf der anderen Seite 5 Museumsexperten. Und dass wir es geschafft haben, einen einstimmigen Beschluss zu fassen. Also wir hatten tatsächlich ein Büro, was alle Stimmen bekommen hat. Und das hat mich ganz glücklich gemacht. Ja.
Und das war ja auch jetzt erst vor kurzem. Ne?
Genau, das
da
war jetzt
nämlich auch noch hin. Da gab es einen Artikel in der Tagespresse, erst vom 27.01.2017 und wir unterhalten uns heute am 1.02.2017. Genau. Ne? Und da hast du auch schon wieder an der Finanzierung gedreht.
Genau.
Also du bist da ganz schön am Kurbeln.
Ja, leider, mein Wunsch wäre von mir, dass es auch ganz ohne geht, aber tatsächlich leider hängt ganz vieles am Geld und für die Kultur kommt leider nichts vom Himmel gefallen, obwohl ich mir das manchmal wünschen würde. In diesem Fall ist das wirklich für Waldenburg eines der größten Projekte überhaupt. Für so eine Ausstellung muss man einfach mal ein bisschen in die Tasche greifen. Erstens, weil eine Dauerausstellung relativ lange stabil gut stehen sollte. Und weil wenn man es einmal macht, macht man es auch ordentlich. Ja, es bringt nichts, das jetzt irgendwie reduziert zu fahren. Und deswegen haben wir jetzt wirklich auch nochmal komplett durchkalkuliert und haben wirklich sämtliche Fälle mit einkalkuliert. Und unsere Gesamtprojektsumme für diese Ausstellung ist jetzt 370.000 Euro. Nur mal zum Verhältnis, es gibt große deutsche Museen, die machen Dauerausstellungen für 15 Millionen neu. Ja, also von daher sind wir noch ganz gut dabei. Und mein Ziel war, und deswegen war auch dieser Artikel drin, da war ich in einer Stadtratssitzung für einen Beschluss. Mein Ziel ist, oder ein Versprechen, sozusagen wieder ein Geben und Nehmen. Der Stadtrat gibt mir Vertrauen und ich habe das Versprechen, dass ich mich bemühen werde, das ganze Projekt mit 10% Eigenanteil für die Kommune zu stemmen. Ja? Und 10% von 370.000 ist zwar auf den ersten Blick wenig, aber für Waldenburg schon sehr viel, für etwas, was man freiwillig macht. Und deswegen hoffe ich sehr, dass ich mit dieser Signalwirkung auch dort ein einstimmiger Beschluss ohne Enthaltung und ohne Gegenstimme für die Bereitstellung dieser Eigenmittel, dass wir damit einfach Fördermittelgeber wirklich überzeugen können. Und auch, weil unser Projekt einfach toll ist. Und ich hoffe, dass das jetzt klappt. Und das ist das, was uns jetzt die nächsten 2 bis 3 Jahre beschäftigen wird. Also wir sind sozusagen in den Startlöchern. Das Architekturbüro ist bereit. Ich bin bereit. Wir wollen sofort loslegen. Wir warten jetzt noch auf die ersten anderen Fördermittelgeber, die dann sagen, Mensch, ein tolles Projekt, da gebe ich jetzt was dazu. Es wird ein Mischmasch sein. Das ist eine große Summe. Wir werden mehrere Töpfe angreifen müssen und hoffen jetzt einfach auf so ein bisschen Schneeballeffekt. Ne? Ach, der eine macht schon mit, ne? Dann gebe ich auch noch ein bisschen was dazu und dann wuppen wir das irgendwie in Waldenburg. Das ist so der Plan.
Also ich denke, Museen, die das sich jetzt auch mit anhören, vielleicht werden die auch hellhörig und sagen, aha, die hat sich viele Fachleute noch mit dazu geholt, wo du ja auch wahnsinnig viel Wert drauf legst, ne? Dass du sagst, ich kann nicht alleine alles wissen, ich frage dann an den entsprechenden Stellen oder bitte sogar darum, gebt uns mal da eine Beurteilung oder sagt mal was da dazu, weil wie du schon eingangs erwähnt hast, es kommen Personen von sonst woher, knien vor einer Vitrine nieder, wo der Einheimische den Wert gar nicht erkennen würde. Genau. Ne? Und deswegen ist es ja durchaus angebracht, da auch zu anderen kleinen Museen zu sagen, ja, setzt das auch um, da stehen die Chancen doch besser, vielleicht den ein oder anderen Euro für sich zu gewinnen. Ne?
Genau. Also es ist alles einfach immer eine Vernetzungssache und eine Überzeugungssache. Und wir sind so unglaublich darauf angewiesen in der Kulturszene. Und ich plädiere wirklich dafür, nicht im eigenen Saft zu schmoren. Ich kann das aber absolut nachvollziehen, wie das für viele ist, die einfach viel zu tragen haben auf den Schultern. Aber man muss sich wirklich getrauen, auch wenn man Probleme hat, rauszukommen und das auch einfach mal öffentlich zu machen und auch die Presse dort aktiv mit einzubeziehen, um eben dann auch dort Hilfe zu bekommen. Ja, also das ist so der Tipp, der ultimative.
Ja. Weil du das Wort Vernetzung angesprochen hast, ne? Für dich spielt ja das Vernetzen auf allen Ebenen auch eine große Rolle, ne? Dass du sagst, ich hole mir direkt die Leute vor Ort mal her. Wie siehst du da die Vernetzung auch online? Also sprich, was schwebt dir noch vor, wo du sagst, das möchte ich jetzt gerne auch noch mehr digital machen? Denn das Museum hier soll ja auch junge Leute ranziehen. Nicht nur, ich sag mal, dass die gezwungen werden, mit der Schulklasse mal herzugehen, sondern dass auch ein Schüler oder ein Teenager oder wie auch immer freiwillig kommt.
Ja, also gibt es so verschiedene Sachen. Also natürlich gibt es da ganz tolle Möglichkeiten. Wir sind ja schon auf Facebook, also auch an alle Hörer nochmal der Hinweis, man kann uns finden unter Naturalienkabinett Waldenburg. Da bekommt man immer die neuesten Informationen, sowohl hinter als auch vor den Kulissen. Das ist ganz spannend. Und
da mache ich auch noch einen kleinen Einschub. Ja. Es wird auch in den Shownotes zu dem Podcast direkt die ganzen Quellen, wo das Museum auch digital zu finden ist, mit verlinkt werden, dass Hörer, die sich da weiter informieren wollen, auch draufklicken können und sagen, aha, so sieht das dort aus, da will ich mal hin.
Genau. Ich habe tatsächlich schon mehrmals über den obligatorischen Twitter-Account nachgedacht. Also das ist etwas, das mir tatsächlich sehr irgendwie ein bisschen am Herzen liegt, aber ich scheue mich noch etwas davor, weil es ja schon, wenn ich es machen möchte, dann möchte ich es ordentlich machen. Und das wäre einfach noch ein Zeitaufwand, den ich momentan nicht abwägen kann. Was aber für mich schon ganz konkret ist, auch zum Thema Einbringen von außen und Kommunikation, weil das irgendwie so klang, ja, die Datenbank ist irgendwie hier so für Wissenschaftler und so. Eigentlich soll sie das nicht sein. Also mein Ziel ist eigentlich schon, ich bin so eine absolute Open Access Verfechterin. Ja? Also ich will, dass jeder alles, auch mal ein Laie, der irgendwie gar kein eigentlich dazu hat, aber dass der einfach mal, wenn er mal Lust hat, lese ich halt da mal rein oder irgendwie. Das muss einfach prinzipiell zugänglich sein. Und deswegen schwebt mir tatsächlich auch im Hinterkopf eine Datenbanklösung vor, eine Open Access Datenbank, wo dann Oma und Opa, die vielleicht hobbymäßig 30 Jahre lang Schmetterlinge gesammelt haben und viel mehr Ahnung haben als junge Biologen, sich einloggen können bei uns und dass es dort unmittelbar Möglichkeiten gibt, mit uns in Kontakt zu treten, durch Kommentarfunktionen, durch Feedback-Sachen, wo einfach wir sozusagen von der ganzen Gesellschaft wieder Feedback bekommen zu unseren Objekten, sei es auch nur irgendeine emotionale Geschichte. Also Objekte sind einfach Geschichtenerzähler und gerade unsere Objekte, die viele aus ihrer Kindheit kennen, ich würde mich auch freuen, wenn ich dann dort zum Beispiel irgendwas eingepflegt bekomme, so, Mann, damals als Kind war ich vor diesem doppelköpfigen Kälbchen und das hat mir so Angst eingejagt. Das sind einfach Geschichten und das wäre so eine Sache für die Zukunft, wo ich sage, das würde ich gern machen, dass man irgendwie so einen direkten Draht herstellt, dass einfach auch nochmal die Barriere abgebaut wird, die Barriere zwischen, weil für viele ist halt einfach Museum noch so, ja, so, man nennt ja auch Musentempel, so, das ist irgendwie so eine, für manche noch abstrakt und es ist noch nicht so der Ort, ne? In anderen Ländern ist das schon längst anders, also in Großbritannien geht man nicht ins Museum, um Bilder anzuschauen, meistens, sondern da geht man hin, um Leute zu treffen, ne? Um sich auszutauschen, das sagen, gibt es ganz viele lustige Besucher Statistiken, wo irgendwie 80% der Leute in der Besucherfragen angegeben haben, bei warum sind sie hier? Damit ich mit anderen Leuten mich unterhalten kann, ja, und das ist total spannend und das ist, denke ich, auch was, wo wir deutschen Museen unglaublich Potenzial noch haben, uns zu öffnen zu einem Ort nicht nur der Wissenschaft und der Vermittlung, sondern auch der Begegnung. Hier sollen sich Leute begegnen, die sich sonst nicht begegnen, also und dann kommt es eben auch zum direkten Austausch und da sind wir auch wieder bei der Jugend, ne? Wenn dann die Jugend mit anderen Zielgruppen in Austausch tritt, ein Jugendlicher kann von einem 80-Jährigen lernen und andersrum genauso, ja, und ich finde dann auch zum Beispiel so von Kindern geführte Sachen, wenn Kinderführungen machen, zum Beispiel auch ganz toll. Und das sind so, also es gibt so unzählige Möglichkeiten, die man machen kann. Und mal schauen, wo es hingeht bei uns, die Reise.
Wie ist da die Rückmeldung so auch von den Kindern, wenn die das mal miterlebt haben? Was sagen die da so? Fragst du da auch direkt mal nach, um dir von den Besuchern auch ein gewisses greifbares Feedback zu holen, wo du nachher sagst, aha, hier gab es vielleicht eine Anmerkung, was man besser machen könnte und hier, da sind wir schon auf einem super guten Weg.
Ja, das ist ein bisschen nicht wirklich repräsentativ, weil hier etwas längere Zeit gar nicht so viel passiert ist, sodass egal, was man jetzt macht, das Feedback einfach nur ist, ach, das ist so toll, dass ihr überhaupt mal was macht. So, deswegen ist es noch nicht ganz so konstruktiv. Was allerdings sehr gut ankommt, ist natürlich, wenn man immer auch ein bisschen in die Richtung Medienkompetenz geht. Also was bei uns super angekommen ist, ist letztes Jahr das Projekt Museum in a Clip in Kooperation mit dem SAEK Zwickau, wo es Schulklassen ermöglicht wurde, im Museum mit einem Tablet Filme zu drehen und damit auch einen komplett neuen eigenen Zugang zum Museum zu erhalten, auch wieder so einen barrierefreien Zugang, weil die beschäftigen sich zwar fokussiert mit dem Tablet und alles, aber nebenbei, das merken die dann gar nicht, beschäftigen sich die ganze Zeit mit Museumssachen. Und das ist super spannend für mich, weil es natürlich auch ein interessanter Weg ist, ja, auch ein medienpädagogischer. Wie schaffe ich das, die dafür zu begeistern, ne? Mit Hilfsmitteln dann auch? Und wie kann man dann auch noch Medienkompetenz und so dann mit einbringen? Und das haben wir mit 3 Schulen gemacht und das war ganz toll. Und das werden wir auch jetzt 2017 wieder weiterführen. Die erste Schule ist schon angemeldet.
Das klingt natürlich sehr interessant. Ja. Ne? Und weil du das gerade sagst, dann ist das Thema für dich, Handy im Museum, gar kein Problem, weil du sagst, wenn die Kinder, die Jugendlichen oder wie auch immer damit auf Erkundungstour gehen, lernen die ja trotzdem was dabei. Könntest du dir da vorstellen, auch so in der Richtung zu gehen und zu sagen, wir entwickeln mal für was Spezielles so einen Hashtag, also so einen Begriff, wo man sagt, heute zum Thema vielleicht Hashtag Naturkundemuseum. Und dann kommen die Jugendlichen oder Schüler mit ihrem Handy und tun zum Beispiel passende Fotos bei Instagram dazu hochladen. Hast du da sowas auch schon zu?
Ja, also ich hatte mal in die Richtung was überlegt, als ich mal, also prinzipiell Handys, ich halte es auch einfach für, selbst wenn man irgendwie dagegen wäre, es ist einfach unvernünftig, weil man kann es sowieso nicht kontrollieren. Es ist nun mal so, ja. Der eine sagt, ich habe keine Kamera am Handy und der andere doch und das ist also einfach überholt. Ich sehe das auch überhaupt nicht sinnvoll, dass da Museen groß dagegen vorgehen. Und wer da noch Skrupel hat und einen Facebook-Account hat, dem empfehle ich Folgendes, das habe ich gemacht, das war ganz spannend, der soll mal auf seiner Facebook-Institutionsseite mal schauen unter den verlinkten Bildern, weil es ja tatsächlich das Thema Selfie im Museum ist ja nun schon sehr en vogue, das wurde ja auch von den ganz Großen vorgelebt und da gibt es gerade bei uns wunderschöne Dinge, wenn gerade sich mit dem Wildschwein Eberkopf oder mit den doppelköpfigen Käppchen Selfies gemacht werden. Und da habe ich natürlich schon überlegt, mal so eine Challenge zu machen, so Selfie-Challenge im Naturalienkabinett oder so. Aber das sind alles noch so ein bisschen lose Gedanken. Da ist sicherlich noch viel Potenzial da. Ne? Es gibt so schöne, vielfältige Möglichkeiten.
Also du gehst da ja auch wirklich mit der Zeit, weil manche mögen dann sagen, ja, das Selfie, erhobener Zeigefinger, bringt das denn pädagogisch auch wirklich den Besucher weiter? Aber du siehst da kein Problem, du sagst nein. Da führt man die jungen Leute auch ran, dass die sagen, Geschichte muss nicht wehtun oder Geschichte muss nicht angestaubt sein. Das ist auch der Untertitel hier von dem Podcast, der heißt Museumscast. Angestaubt war gestern, also dass man sozusagen Staub im positiven Sinne aufwirbelt und sagt, Leute, das kann auch spannend sein, wenn es ordentlich
verpackt ist. Genau. Ich gehe da ganz, ganz entspannt an die Sache ran. Selbst wenn man mal irgendwie sowas macht und das bewährt sich nicht, oder das, dann ist das eben so. Also man muss erstmal den Versuch wagen, was ja auch was damit zu tun hat, dass man einfach nicht in jedem Museum alles machen kann. Na klar kann man in Basel, wenn man da mal einen Tweet-Up macht, da kommen tausende Menschen. Hier auf dem Land ist das anders. Deswegen mache ich hier ganz viel zum Thema erstmal probieren. Wie ist erstmal die Resonanz? Wir fangen erstmal ein bisschen einfacher an und schauen, wie reagieren die Menschen, wenn sie eine Führung bekommen von einer historischen Person in einem Kostüm, ne, also ein alter Ego. Wie reagieren sie darauf? Oder wie reagieren sie auf, wenn man Experimente macht bei den Führungen, irgendwelche Sachen, die in die Luft gehen oder so? Und das sehe ich ganz entspannt und deswegen würde ich jetzt auch nicht rangehen nach dem Motto, ja, Selfies, das ist irgendwie, ist doch nur eine Modeerscheinung. Und selbst wenn, dann müssen wir damit aufspringen, ja, also wir wollen ja raus aus diesem verstaubten Image, ja, so die verändern sich nicht, die Museen, und das ist doch alles, da braucht man auch nicht hingehen, weil wenn man es einmal gesehen hat, hat man es immer gesehen. Das finde ich irgendwie auch schön, wenn man einfach weiß, Mensch, da kann man einmal im Jahr hingehen und da gibt es immer was Neues, da gibt es mal eine neue Aktion, auch eben eine Social Media Aktion oder irgendwie eine andere Sache. Und aber man muss es wirklich immer individuell anpassen, man muss das Umfeld analysieren, wie ist so die Resonanz, was kommt von außen, ne? Also einfach übers Bein brechen ist auch einfach nicht sinnvoll. Also wenn ich jetzt hier sagen würde, ich mache jetzt hier einen riesen Tweet ab, das würde, glaube ich, gar nicht so funktionieren, weil einfach das noch nicht so angekommen ist hier, ne? Das ist halt anders als in den Großstädten.
Also du hast da auch den Vergleich, ne? So wie du das am Anfang ja erzählt hast, wo du vorher gewesen bist, jetzt bist du sozusagen hier in der Provinz, ne? Da hast du ja Vergleiche. Ne? Und dann wirst du dir ja sicherlich auch Gedanken machen, was kann ich hier umsetzen. Gab es da auch eine Sache, wo du sagst, die habe ich versucht umzusetzen, die ging gar nicht? Oder bist du mit deinen, sag ich mal, schon Wissen, was du von anderen hast, dass du sagst, nee, da habe ich bis jetzt immer ein gutes Händchen gehabt?
Ja, also bislang bin ich tatsächlich gesegnet geworden, aber ich habe auch wirklich erstmal mit den Sachen angefangen, wo es sehr wahrscheinlich war, dass die gut ankommen, ja, also ganz einfache Ferienangebote, weil das leider vorher eben gar nicht so hier gefragt war und ich auch ganz oft die Rückmeldung bekommen habe, ah ja, endlich gibt es hier in den Ferien was überhaupt und deswegen bin ich da zum Glück noch verschont geblieben von großen Enttäuschungen. Also ich bin da einfach, habe da eine Glückssträhne, über die ich sehr dankbar bin, weil man braucht es natürlich auch, um motiviert zu bleiben, ja, wenn man so ein bisschen sieht, wie die Menschen dann kommen. Wir sind ganz glücklich mit unserer Besucherentwicklung, obwohl wir so ein provinzielles
Museum
sind.
Du kannst Gedanken lesen. Ich wollte noch nach dem Besucher.
Genau. Also meine Stirnfalten sind schon manchmal sehr tief, wenn ich mir die Statistiken der letzten 20 Jahre anschaue. Weil da gibt es natürlich eine Zeit, die Zeit des Bahnanschlusses, wo ich, ohne dort hier schon gelebt zu haben, genau weiß, das schöne Wochenendticket. Und die sind alle hier nach Wallenburg mit der Großfamilie in den Grünfelder Park. Und das sehe ich einfach in der Besucherstatistik. Wir hatten hier, das glaubt einem immer kaum jemand, aber es ist tatsächlich so, wir hatten hier in unserer damals noch 3.800 Einwohnergemeinde in Anfang der 2000er unglaubliche 20.000 Besucher im Museum im Jahr. Das ist eine unglaublich hohe Zahl, ja, also das ist utopisch. Und danach haben wir natürlich immer wieder mit strukturellen Problemen zu tun. Also ich merke das jetzt gerade fast täglich, wenn ich mit großen Gruppen irgendwie kommuniziere, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen wollen, aus Leipzig, aus Halle, die müssen dann mehrmals umsteigen, dann schaffen sie es nicht. Und das ist schon eine Schwierigkeit, aber wir sind dennoch, also ich bin zufrieden zunächst mit der Besucherentwicklung. Wir sind immerhin jetzt so weit, dass wir stabil sind, beziehungsweise jetzt letztes Jahr zum ersten Mal steigern konnten in den letzten 10 Jahren. Wir waren jetzt 10 Jahre rückläufig, waren 2015 bei 7.000 Besuchern angelangt im Jahr und waren jetzt letztes Jahr wieder bei 7.500. Und das ist natürlich, man kann das nicht wirklich immer zu 100% berechnen. Das ist ganz normal. Ne? Aber ich halte es durchaus für möglich, dass man das gut noch steigern kann. Auch mit unseren Möglichkeiten, ohne dass wir jetzt hier eine große PR, super professionelle Pressekampagne machen. Wir arbeiten sehr viel mit Buschfunk und sehr viel mit so Kontakten unter der Hand. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und das muss auch so gehen, weil das einfach utopisch wäre, jetzt noch zu verlangen, hier, wir machen jetzt. Ne? Weil das ist so schon Luxus, diese Einrichtung für Waldenburg, und ein großes Bekenntnis. Und deswegen bin ich da ganz zuversichtlich, dass wir da in Zukunft auch wieder mehr Leute begeistern können, beziehungsweise uns stabil halten können, ne? Als Standortfaktor. Ne?
Aber das ist natürlich auch, oder regt zum Nachdenken an, wenn du sagst, dass das schon einen sichtbaren Knick gegeben hat, seitdem Waldenburg gewissermaßen von der Außenwelt abgeschnitten ist, dass das schon eine immense Rolle auch spielt. Also, ja, dass du natürlich schon durch die Räume wirbeln und viel machen schon wieder eine Steigerung schaffen konntest. Aber dass du auf und ab hupfen kannst, wenn keine Anbindung da ist, wird trotzdem der eine oder andere Besucher einfach nicht hierher finden.
Genau. Und das ist, es gibt sozusagen eine Zwei-Phasen-Therapie-Modell dafür. Die erste Therapiephase ist, das sich selbst bewusst zu machen, damit man nicht verzweifelt an dieser Angelegenheit. Und die zweite Therapiephase ist das ganz wichtig, auch seinem Umfeld das bewusst zu machen. Also ich sage das auch immer wieder meinem Stadtrat, ihr könnt das nicht erwarten und es muss euch auch bewusst sein, wenn wir jetzt investieren, ich bemühe mich, aber wir sind nun mal nicht Berlin, wir können hier keine 5 Millionen Besucher im Jahr machen, das wird nie gehen, ne? Und dass wir uns aber überhaupt halten können, dafür ist es notwendig. Aber das, und wenn man diese Erkenntnis hat für sich selbst, dass das sein kann und dass es passieren kann, dass nicht unbedingt groß was nach oben geht, und wenn die Erkenntnis auch von außen kommt, dann ist das die halbe Miete. Weil dann verhindert man, dass man praktisch scheitert. Ne? Sowohl persönlich als auch eine Stadt an ihrem Selbstverständnis gegenüber ihren kulturellen Einrichtungen. Ja. Das finde ich ganz wesentlich.
Ja, ist aber schön, das jetzt überhaupt so zu sehen, dass das doch wieder so geschätzt wird. Und du machst ja jetzt auch wahnsinnig viel dann auch dafür. Ne?
Ja, ja, wobei eben auch wirklich die Voraussetzungen sehr gut waren hier in Waldenburg. Also das Selbstverständnis für das Museum war schon immer da, ne? Also das war schon immer, es wurde schon immer so gehegt und gepflegt. Ein Hegen und Pflegen erkennt man nicht immer an wie es aussieht von außen oder von innen, sondern überhaupt, dass es da ist. Ja, also jeden, den das interessiert, jeden Zuhörer, der kann wirklich mal ein bisschen googeln und ein bisschen recherchieren, was es so für Museen in 3.800, 4.000 Einwohnergemeinden gibt. Das sind alles kleine, ehrenamtlich geführte Museen, wo die Träger keinen Cent für ausgeben. Maximal wird noch ein Verein ein bisschen gefördert. Ja, und das ist schon ein unglaubliches Bekenntnis gewesen. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten hier. Ne?
Ja, zumal wenn man jetzt den Unterschied hat, das würde noch eine Frage, die ich an dich habe, anschließen. Mhm. Wenn man das ehrenamtlich macht, hat man ja irgendwo noch meistens hauptamtlich eine Arbeit. Da kann man sich ja gar nicht so reinknien. Gerade du sagst, ich habe monatelang Nerven gelassen wegen der Fördermittelbeantragung. Ein Ehrenamtlicher hätte gar nicht so einen langen Atem wahrscheinlich, ohne da jetzt vielleicht einen Ehrenamtlichen zu nahe treten zu wollen. Mhm. Aber der kann sich vielleicht gar nicht so intensiv da reinstürzen.
Ja.
Und da schließt sich auch noch meine Frage an dich an. Nun hast du ja auch viel Papierkram zu erledigen, der ja einfach hier in Deutschland sein muss.
Mhm.
Wie managst du das da? Du bist ja nun auch dafür da, die Besucher, Einzelbesucher oder Besuchergruppen durchs Museum zu führen. Da musst du dir ja auch noch mal Zeit nehmen, wie du das so handelst.
Ja, das ist halt irgendwie so, also so richtiges System habe ich da gar nicht. Ne? Das ist halt immer, ich versuche das zu machen, wo ich jetzt denke, das halte ich für richtig. Ganz klar kann ich sagen, das ist kein Job für Leute, die 8 Uhr kommen und 16 Uhr gehen wollen. Das ist aber auch kein Geheimnis. Das ist jeder Job in der Kulturbranche ist. Das sei es nun in Tourismusinstitutionen oder in anderen Sachen. Das ist einfach, das sind alles Leute, die das mit Herzblut machen. Und wenn ein Projekt beendet ist, dann ist es beendet. Und es ist nach Projektende beendet und nicht nach Uhrzeit oder Monatszeit. Ja? Und nur so funktioniert es. Man muss natürlich immer ein bisschen schauen, dass man die Work-Life-Balance so am Leben hält. Aber ich bin da eigentlich ganz, denke ich, gehe da gar nicht so systematisch ran, dass ich das irgendwie, ne? Ich schaue, dass wir das irgendwie auf die Reihe bekommen. Und wenn es irgendwie nicht geht, dann hat man immer ein Team hinter sich und dann redet man drüber und dann gibt es immer eine Lösung für irgendwas und man hilft sich gegenseitig. Also das hat bis jetzt immer in jedem der Häuser, wo ich gearbeitet habe, super funktioniert.
Das ist immer wieder bei dem Punkt, es muss dann eine Berufung sein. Ne?
Ja.
Wenn es dann wirklich nur ist, dass ich einen Job habe, um mein Geld nach Hause zu bringen, dann wird es schwierig.
Das merkt man den Museen an. Also es gibt einige dieser Museen, was auch eine Generationenangelegenheit tatsächlich ist, weil viele Museen ja eingebunden sind in den öffentlichen Dienst. Und es ist kein Geheimnis, dass der öffentliche Dienst dafür bekannt ist, dass wenn man einmal auf der Stelle sitzt in einem bestimmten Alter, man da nicht wieder gehen will und möchte. Und man dann auch mal oft die Füße hochlegt. Und viele, auch viele große sächsische Museen haben mit dieser Generation zu kämpfen, weil die eben so sind, dass sie sagen, gehe, wenn ich gehe. Und es ist mir dann egal, was liegen bleibt. Ja? Und wenn dann jemand anruft oder jemand was will, dann hat er Pech gehabt. Und das ist natürlich, man muss wirklich immer die goldene Mitte finden. Immer zu springen und immer zu tun und machen ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit. Ne? Man muss die goldene Mitte finden, was für die Institution, für einen persönlich und für das ganze Umfeld drumherum das Beste ist. Und dann, denke ich, hat man gute Voraussetzungen. Es kann immer irgendwas passieren, aber das Potenzial hat jedes Museum eigentlich. Ne?
Und seit heute, hast du ja gesagt, ist ja nun dieses geniale Projekt
genau
gestartet. Da brauche ich sicherlich nicht zu fragen, was hast du jetzt noch geplant? Das muss ja jetzt erstmal.
Das Jahr, genau. Werden. Also das Jahr, also wie gesagt, ich bin super froh. Die Mittel sind ja eigentlich nur deswegen da, weil wir das nicht selbst machen können. Und ich bin super froh, der größte Teil dieser Mittel wird investiert in die Anstellung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters. Eines guten Wissens, eines sehr, der kennt das Haus sehr gut, der ist auch schon mit uns eng verbunden. Das ist ein Kunsthistoriker aus Berlin. Der hat die besten Voraussetzungen, wer das Haus kennt. Und es ist für uns auch schon mal eine gute Möglichkeit, auch einfach um das Haus zu stärken, dass man jetzt einen wissenschaftlichen Mitarbeiter hat.
Zieht er da extra dann her?
Nein,
ist der nur immer mal da?
Der ist immer mal da. Der arbeitet, ich habe den tatsächlich auch schon letztes Jahr über Drittmittel hier am Haus halten können. Da hat er mit mir an der Begleitausstellung gearbeitet. Und der wird sich im Wesentlichen darum kümmern, was auch damit zu tun hat, dass wir parallel eben an unserer super Begleitausstellung arbeiten. Und wir hoffen schon sehr, also das ist wieder so meine unglaubliche positive Einstellung. Ich hoffe jetzt einfach, dass das klappt, dass wir zumindest einen ersten Teil eingewoben bekommen. Und dann werden wir ab Sommer anfangen zu bauen im Erdgeschoss und die Ausstellung umzusetzen.
Und da kommt dann der aus Berlin mit, habe ich das
so? Nein, das ist genau, das ist das andere Projekt.
Ah, okay.
Also der Berliner,
ich frage genau. Fürs Hörverständnis, also für die Hörer, dass die auch mal wissen, wie läuft denn das im Hintergrund, weil unser eins geht nur zu einer Ausstellung, sieht das und sagt, ja klasse, sonst haben die wohl nichts anderes zu tun.
Ja.
Also ne,
ja.
Ich bin dann weg als Besucher und dann sage ich mir, was macht die dann? Ne? Aber was noch hinten dran hängt, der Rattenschwanz, das sieht man ja auch nicht.
Genau, also das eine ist eben dieses Digitalisierungsprojekt, wo es diesen Wissenschaftler aus Berlin gibt, das ist so die eine Sache. Und die andere Sache ist eben das große Begleitausstellungsprojekt. Da wird dran gearbeitet mit mir als Projektleiterin. Das ist sozusagen mein Projekt, ja, also mein großes Projekt und dem Ausstellungsbüro. Wir haben ein Architektur- und Ausstellungsbüro, den Gewinner unseres Gestalterwettbewerbs. Das ist das Büro Whitebox aus Dresden. Das ist ein junges Architektenbüro, die uns unglaublich überzeugt haben mit ihren wunderbaren Ideen zu unseren Objekten. Also die haben genau das gebracht, was wir verlangt haben. Wir wollten was Verspieltes, wir wollten was, was die Besucher in den Bann zieht, was viel Bling-Bling macht, wo man fasziniert ist von den Objekten, wo die plötzlich lebendig werden und sich bewegen. Und das muss aber alles durchgeplant werden. Ja, das sind nicht nur Sachen, wo man, also ganz pragmatische Sachen, was erzähle ich meinem Besucher, ne? Was für Texte kommen da rein, sondern die meisten Zeit geht tatsächlich für sowas drauf, wie man glaubt es nicht, also für alle Zuhörer, wie viele Möglichkeiten einer Vitrine es gibt. Und wir müssen für jedes Objekt eine eigene Vitrine entwickeln lassen, weil auch unsere Objekte so speziell sind. Die Begleitausstellung soll auch konservatorische Probleme regeln. Wir brauchen zum Beispiel eine Klimavitrine. Da ist dann in der Vitrine ein eigenes Klimasystem, weil wir Objekte haben, die ein eigenes Mikroklima brauchen. Wir haben eine Hochsicherheitspanzerglasvitrine für die Objekte, die sind jetzt nicht zu sehen, die hochgradig diebstahlgefährdet sind, wie zum Beispiel, wir haben zwei wunderschöne große Nashornhörner und die sind einfach aktuell richtig akut gefährdet, weil die bei uns an der Wand hängen und dort in der Panzerglasvitrine kann auch einfach mal ein großer Mensch kommen und drauf einhauen, dass macht nichts, weil die es nicht kaputt zu bekommen. Und das sind einfach Sachen, da gehen unglaublich viel Planungen drauf und deswegen ist es vielleicht auch für viele, die dann sagen, das ist ein Raum, was machen die da 3 Jahre? Ne? Das braucht einfach so lange, weil wir ganz viele auch Aufträge rausgeben müssen. Wir brauchen einen Schreiner, der uns die ganzen Sachen drumherum baut. Wir brauchen einen Medienplaner. Wir haben sehr viele Medienanwendungen. Wir haben eine unglaublich aufwendige 3D-Animation entwickelt schon. Die ist fast fertig mit der Hochschule für Technik in Dresden mit dem Lehrstuhl für Computergrafik. Und das sind einfach Sachen, die, da kann man nicht einfach einen Monitor hinstellen und die 3D-Animation läuft dann so drauf, sondern das muss ganz akribisch geplant werden und dann muss es programmiert werden und Touchscreen und da gibt es so 1000 Möglichkeiten und das ist das, was uns, das ist so eigentlich das mein Projekt für die nächsten 3 Jahre. Ja. Und das Digitalisierungsprojekt, das kann ich zum Glück abgeben. Ne? Und das sind so unsere Hauptpunkte. Ne?
Also das sind ja mega spannende Projekte, also das muss man wirklich sagen. Und mit dem Wissen jetzt, dass ja das komplette Haus unter Denkmalschutz gestellt ist, mit Inhalt und du trotzdem diese Gratwanderung durch das Untergeschoss, oder ist es Erdgeschoss? Erdgeschoss,
ja.
Ne?
Ja.
Machst, dass es dort eigentlich den Kontrast gibt zu, das ist Denkmalschutz und hier ist absolut hochmodernes Museum, ne? Mit Bling Bling, wie du gesagt hast.
Aber es war auch da wieder Kommunikation. Ne? Also auch eine Denkmalpflege ist ja durchaus offen für Argumente, man muss nur einfach mit denen reden. Und wenn man es schafft, und das ist, finde ich, die Hauptaufgabe eines Museumsleiters, man muss einfach neutral sein. Ich kann nicht auftreten und sagen, ich will eigentlich auch nicht, dass sich nichts verändert. Oder ich will, dass sich alles verändert. Das darf man nicht. Man muss Verständnis, ich habe durchaus Verständnis für beide Seiten. Ich kann jeden Besucher verstehen, wenn man sich unser Gästebuch durchblättert, steht auf jeder Seite sowas wie, ja, nicht irgendwas machen, diese knarrenden Dielen. Und das ist alles so verrückt. Und ja, nicht irgendwas verändern. Ne? Und auf der anderen Seite die schreiben, ich kann nichts lesen, es ist so dunkel, ich verstehe überhaupt nichts. Und was soll denn das alles hier? Und ne, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich habe für beide Seiten großes Verständnis. Und deswegen war das von Anfang an mein Anspruch, ich brauche eine Lösung, die weder nur das eine noch das andere und auch nicht zu einem Ungleichgewicht, sondern es muss eine Lösung sein, wo beide glücklich sind. Und, ne? Und ich denke, auch mit diesen zwei Etagen, wo auch der Besucher dann einfach, es geht ja auch um das überall hochgelobte Alleinstellungsmerkmal. Wo kann man das denn tun, dass man nur eine Etage laufen muss und oben ist man im Jahr 1840 beziehungsweise teilweise irgendwo im 17. Jahrhundert und unten ist man dann voll im 21. Jahrhundert und es passiert ganz viel. Es ist doch wunderbar. Also ich stelle mir das, ich habe schon große Visionen. Ich bin so gespannt, wenn ich dann irgendwann mal drinstehe und ich hoffe, das wird ganz toll. Also die Entwürfe sind auf jeden Fall schon richtig toll.
Aber es zeigt doch, dass Museumsleiterin, wenn man es richtig angeht, auch ein toller Job ist. Weil du kannst ja selber auch mit entscheiden. Du hättest dich auch dagegen entscheiden können und sagen, ich führe jetzt ein ruhiges Leben. Ja. Für ab und zu durch die Ausstellung und das war's dann. Ne? Aber du kannst ja hier auch eine wahnsinnige Kreativität ausleben. Ne?
Ja, das liegt aber vor allen Dingen auch an meinem Chef. Ja, also es ist natürlich, das ist immer so der Wermutstropfen an Museen. Museen sind immer in irgendeiner Trägerschaft. Es gibt kaum Museen, die irgendwie eigenständig sind als GmbH. Ein Museum ist immer in kommunaler Trägerschaft oder in Landesträgerschaft. Und das heißt, man hat immer einen großen politischen Apparat über sich. Und es gibt durchaus dort Persönlichkeiten, die es einem als Museumsleiter sehr, sehr schwer machen können. Also ich kenne eine Menge große Beispiele und das ist einfach eine wunderschöne Angelegenheit hier, dass wir hier einen Bürgermeister haben, der sagt, er vertraut in das Team hier, was die für Ideen bringen und er vertraut auch, wenn ich mit Visionen komme. Und er lässt machen, weil es gibt unzählige Möglichkeiten, wo Ideen schon im Keim erstickt werden und man kann nichts dagegen tun. Und die gibt es zuhauf in Deutschland. Und ich hoffe nur, dass alles, was da in den nächsten 50 Jahren kommt, auch so dem Haus gegenübersteht und eben auch dem Personal und dort vertraut. Dafür gibt es Fachpersonal. Ne? Also man braucht, wenn man einen Bürgermeister hat, der selbst Ausstellungen, dann soll er, ne? Dann braucht man keinen Museumsleiter. Ne? Und deswegen muss man dann auch mal als Chef die Kompetenz und die Verantwortung abgeben können. Ja? Das ist auch wieder ein Appell an viele, die dort Probleme haben. Ne?
Ja. Das ist ein super Schlusswort, würde ich sagen. Also eine ganz, ganz mega interessante Geschichte, die du jetzt hier erzählt hast. Und ich denke, das wird für unsere Hörer auf jeden Fall spannend gewesen sein. Denke ich auf jeden Fall. Wir werden auch die Werbetrommel rühren, dass noch mehr Hörer dazu finden. Und vielleicht auch andere sich da motiviert fühlen und sagen, wenn das Waldenburg kann, dann kennen wir das auch.
Genau, ja. Ne? Genau. Das wäre der beste Dank auf jeden Fall.
Ja. Ja. Da bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Genau.
Ne, und wünsche dir natürlich hier für dein Haus noch wahnsinnig viel Erfolg und dass die nächsten 3 Jahre schon mal mega spannend werden und deine Vision auch wahr werden.
Ja, danke. Wir hoffen das Beste für uns. Mal schauen.
Okay, tschüss.
Gut. Tschüss. It's time for Real Talks and Interviews with museum guides and curators. It's time to be interested and understand history. In a fun way, just like you like it. Are you ready? Here we go.